So, heute gibt es schon den zweiten Sonntag in Folge keine Kinderstunde für die Kinder. Deswegen dachte ich, müssen die Erwachsenen einmal geduldig sein und auch ein bisschen Kinderstundenpredigt dulden. Ich werde versuchen, heute den Gottesdienst auch für die Kinder etwas interessanter und spannender mitzugestalten. Und wir beginnen damit, dass wir mit den Kindern ein Lied singen. Ein Lied zur Predigt. Und es gab kein besseres Kinderlied, überhaupt kein besser geeignetes Lied als dieses eine Kinderlied, das ich dafür fand, aus meinem Gedächtnis. Deswegen würde ich einmal bitten, dass die Kinder alle nach vorne kommen, aber dass alle Erwachsenen bitte mitsingen. Wir haben, glaube ich, nicht alle Strophen einzeln, oder?
Wir haben gar keine Strophe.
Gar keine Strophe, okay. So, Kinder, kommt nach vorne, stellt euch einmal vor die Gemeinde und zeigt ihnen, dass ihr besser singen könnt als die. Also vom Erinnern der Worte, denke ich mal. Wahrscheinlich kennt ihr das Lied ganz gut. Viele Menschen können viele Sachen, aber eine Blume können sie nicht machen. Und so geht das Lied immer wieder. Es sind immer die gleichen Strophen, außer die Blume, die ändert sich. Aus der Blume wird dann ein Vogel, aus dem Vogel wird dann ein Goldfisch, aus dem Goldfisch wird schönes Wetter, aus dem schönen Wetter werden Mond und Sterne und am Ende ist das werden die Kinder singen. Das verrate ich jetzt nicht. Ja, und immer wieder, viele Menschen können viele Sachen, aber eine Blume können sie nicht machen. Das kann nur Gott allein. Er soll gelobet sein. Nur Gott allein. Okay, Blume, Vogel, Goldfisch, schönes Wetter, Mond und Sterne. Und sechs ist Überraschung von den Kindern. Lasst uns gemeinsam singen. Jetzt dürft ihr euch setzen und später auf viele Bilder freuen. Ein Bild hätte ich euch gerne gezeigt, das habe ich zu spät mich daran erinnert. Ich weiß nicht, ob Victor es noch mal ganz auf die Schnelle machen kann, das Foto von dem Tornado, das du mir geschickt hast. Ja, gut, Victor wird das in der Zwischenzeit heraussuchen und uns dann zeigen. Vor ungefähr einem Monat, das ist also schon gut ein Monat zurück, ist über Uerdingen, Nordstendal und ja, im Gebiet Jarchau dort, Wischer, ihr kennt die Geschichte, ist ein Tornado durchgegangen. Und ich habe vor einigen Tagen von Viktor ein Foto zugeschickt bekommen, dass sein Kollege, ein Feuermann in Kleinschwechten, von diesem Tornado geschossen hat. Also es muss einige Minuten gewesen sein, nachdem er schon durch Üngligen durchgegangen war. Vielleicht war es eine Viertelstunde, ich weiß es nicht, wie schnell sich der ganze Tornado bewegt. Ich weiß, dass die Luft im Tornado sehr, sehr schnell ist. Sehr gewaltig schnell. Und als ich das Bild in verschiedenen Chats geteilt habe, in unseren Familien oder auch so mal Leuten gezeigt habe, was meint ihr, war das häufigste Wort, die häufigste Reaktion? Ja, so ähnlich. Ja, krass. Krass war das Wort, das irgendwie mit Abstand am häufigsten als Erstreaktion kam. Ich habe dann etwas dazu geschrieben in unserem Familienchat als Reaktion auf das, was mein Bruder Alexander geschrieben hatte und sagte, irgendwie furchterregend und doch faszinierend. So wie Gottes Furcht ist, wie unser Gott. Er ist zu fürchten und ein furchterregender Gott und doch faszinierend, gewaltig und wunderbar anziehend. Das ist unser Gott. Und dann hat mein Bruder einen Satz geschrieben daraufhin, einen Kommentar, und der war, die Schöpfung trägt die Handschrift des Schöpfers. Okay, das ist der Tornado, und wir haben es einmal in unserem Leben erlebt, in so einem Wirbelwind drin zu sein, so mittendrin. Und was meint ihr, wie hat sich das angefühlt? Krass. Auf der einen Seite furchterregend, und unsere Tabi hat viele Tränen vergossen, und Conny hat dann die Kinder genommen, hat mit denen einfach nur gelesen, weil die Kinder Angst hatten. Das Ganze war sehr furchterregend. Und auf der anderen Seite war es irgendwie etwas Gewaltiges, und Lukas drückte es so aus, das war auch mal schön erlebt zu haben. Auch wenn er derjenige war, der am knappsten mit dem Leben davongekommen ist. Es ist einfach gewaltig, wenn wir Gottes Schöpfung einmal hautnah erleben, ob kurz, mächtig oder lang, eine Besonderheit bestaunen und immer mehr in die Tiefe gehen. Es ist gewaltig. Und diese Handschrift des Schöpfers, die sich in der Schöpfung zeigt, um die soll es heute weitergehen. Aber wir werden uns heute nicht mit Wetterphänomenen beschäftigen, mit diesen gewaltigen Naturgewalten, sondern wir werden uns mit der Schöpfung, mit den Tieren beschäftigen, denn das ist heute Teil der Predigt in der Schöpfungsgeschichte weiter. Wir werden heute schauen, wie Gott jedem Leben seinen Platz gibt, also die Lebensräume, die er geschaffen hat, die füllt er. In dem zweiten Punkt werden wir dann darüber reden, dass jedes Leben nach seiner Art geschaffen wurde. Und natürlich hätte ich sagen können, als Information nebenbei, Gott hat alles nach seiner Art geschaffen. Aber in diesem kurzen Abschnitt wird das 7-mal gesagt. Nirgendwo sonst in der Bibel wird so viel darauf aufmerksam gemacht, dass alles ganz genau nach seiner Art geschaffen wurde. Und deswegen müssen wir einmal da besonders hinschauen. Und das andere, das ich dann als dritten Punkt, das ist jedes Wunder nach seiner Art. Und all diese einzelnen Arten sind in sich wirklich wunderbar. Lasst uns einmal gemeinsam das Wort Gottes lesen aus 1. Mose 1, 20 bis 25. Und ich finde die Tradition in einigen Kirchen gar nicht schlecht, wenn man für das Wort Gottes, für die Lesung aufsteht. Und lasst uns für die Lesung dieser 6 Verse gemeinsam aufstehen und Gottes Wort hören und im Anschluss beten. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an den Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regten, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Soweit das Wort Gottes. Unser Gott und Vater in den Himmeln, immer wieder gibst du uns so viel Wunderbares und Herrliches von dem zu sehen, was du geschaffen hast. Manchmal ist es gewaltig und furchterregend, manchmal einfach nur herrlich schön und anziehend und manchmal beides gleichzeitig. Und so bist du ein Gott, der zu fürchten ist aufgrund seiner Gerechtigkeit, seiner Größe, dessen, dass er souverän alles in seiner Hand hält und jede Macht in seiner Hand regieren kann. Und gleichzeitig bist du so liebevoll und von Herrlichkeit in deinem Wesen, dass es schöner ist als jede Schönheit, die wir auf der Erde haben und besser als jedes gute Wesen auf dieser Erde. Danke, dass wir von dir erfahren können. Und danke auch, dass wir so viel Gelegenheit haben, die Handschrift, deine Handschrift in dieser Schöpfung sehen zu dürfen. Bitte mach uns heute deinen Namen groß, damit jeder staunend über dich davon geht. Und bewahre uns davor, dass wir anfangen, das Geschöpf zu bewundern, mehr als dich, den Schöpfer. Gib uns die Gnade, dich zu sehen und in die Anbetung von dir selbst geführt zu werden. Amen. Amen. Nehmt Platz. Nun, jedes Leben an seinen Platz. Ich habe schon an anderer Stelle in dieser Predigtreihe gesagt, dass Gott erst die Lebensräume schafft und in der gleichen Reihenfolge, wie er die Lebensräume schafft, füllt er diese Lebensräume. Das Erste, was da war, war das Wasser. Dann hat er das Wasser getrennt und eine Ausdehnung gemacht und dort entstand dann eben der Luftraum. Und Gott machte den Himmel. Allerdings der Raum zwischen der Erdoberfläche und dem Tatsächlichen, was Gott als Himmel bezeichnet, dazwischen gibt es im Hebräischen wohl kein Wort und ich wüsste auch nicht, wie wir im Deutschen es nennen würden, außer Himmel. Und die Vögel, die Gott geschaffen hat, die fliegen dann unterhalb des Himmels oder über der Erde. Aber brüten tun sie immer noch auf der Erde. Und dann hat Gott die Wasser unten getrennt in festes Land, in trockenes Land, und in die Meere. Und das Land war also das Letzte, was sichtbar wurde. Und das Land ist auch das Letzte, auf dem er Leben schafft. Aber es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass sich immer und immer mehr in der Schöpfung Gottes auf dieses Land konzentriert. Erde, die Erde, sie nimmt den Mittelpunkt in der Schöpfung ein. Auch wenn sie nicht der Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist, ist sie doch der Mittelpunkt von dem Schöpfungsakt Gottes, von dem Handlungsort Gottes. Nicht der Mittelpunkt seines Wohnortes, aber der Mittelpunkt seines Handlungsortes, wo er sich herrlich zeigt, wo er auch seinen Sohn hat ans Kreuz gehen lassen, von der Spezies, die ihn verherrlichen sollte und die dann zu seinen größten Feinden wurden. Nun, Gott schafft die Fische im Meer und die Vögel, die angesichts des Himmels fliegen sollen. Vers 20, Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendigen Wesen. Und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Oder wörtlich angesichts der Himmelsausdehnung. Einige übersetzen mit unter dem Himmel. Die Vögel sollen unter dem Himmel fliegen. Sie fliegen nicht an der Himmelsausdehnung, wo die Sterne sind. Diese Himmelsausdehnung, die Gott Himmel nannte, da hat er die Sterne, Sonne und Mond hinein verpflanzt. Die Vögel fliegen nicht außerhalb der Atmosphäre, sie fliegen über der Erde unter dem Himmel. Oder im Hebräischen ausgedrückt, angesichts des Himmels. Aber sie brüten auf der Erde. Nun lasst uns einmal hier in das Wort schauen, wie Gott sagt, dass es geschehen soll. Und er sagt nicht, das Wasser bringe hervor. Bei der Erde sagt er, die Erde bringe Pflanzen hervor, allerlei Gewächs, Bäume, samentragende Gräser und so weiter. Beim Wasser sagt er nicht, dass es hervorbringen soll, er sagt nur, das Wasser soll wimmeln. Das war der Wille Gottes. Wimmeln, eine Fülle lebendiger Wesen. Und hier sehen wir schon, dass Gott nicht kleckert. Man sagt so, Gott, er klotzt, er macht wirklich übermäßig großartige Sachen. Und ich hatte schon letztes Mal, als wir die Sterne angeschaut haben, gesagt, die Sternenanzahl, sie ist so gewaltig groß, dass ein Computer, der Millionen Sterne pro Sekunde zählen würde und der bei Adam angefangen hätte zu zählen, der wäre heute immer noch nicht fertig, die Sterne alle zu zählen. Und hier sehen wir jetzt plötzlich, dass Gott auch sprachlich noch hineinkommt und er sagt nicht nur, es sollen Sterne sein, es sollen Lebewesen im Wasser sein, sondern es soll eine Fülle sein, es soll wimmeln von Lebewesen im Wasser. Und er sagt, der Vögel sollen dahin fliegen. Und dann schuf Gott die großen Meerestiere. Er hat geschaffen, er hat etwas genommen und geschaffen. Er schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Und dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und wir begegnen hier an diesem fünften Tag, dass Gott zweimal sagt, dass er sie nach ihrer Art geschaffen hat. Als Gott sagte, es soll sein, sagte er nichts von einer Art. Als er es geschaffen hat, sagt er, alles nach seiner Art. Bei den Wassertieren einmal und bei den Vögeln einmal, nach ihrer Art. Und als Gott das getan hatte, hat Gott gesegnet. Zu dem Segen werde ich ein bisschen später kommen. Jetzt machen wir einen Sprung, gehen in den sechsten Tag hinein, Vers 24 und 25. Ich habe diesen Teil des sechsten Tages mit hineingenommen, weil er sprachlich und von dem, was geschieht, inhaltlich einfach so sehr zum fünften Tag dazu passt. Jetzt lass uns einmal den sechsten Tag anschauen, wo es um die Lebewesen geht, die Gott auf der Erde schafft. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Ich möchte, dass sich hier zwei Dinge bemerkt. Erstens einmal wieder bei der Erde sagt Gott, sie bringe hervor. Die Erde bringt hervor. Wasser, Luft bringt kein Leben hervor. Aber Gott hat die Erde so geschaffen, dass die Erde Leben hervorbringt. Das können wir spoilern, einmal in die Zukunft. Als Adam und Eva gesündigt hatten, was sagte Gott zu ihnen dann? Und ihr sollt wieder zu der Erde werden. Die Erde, die der Ursprung des Lebens werden sollte, also von der Erde soll Leben hervorkommen, sie wurde zum Grab für das Leben. Und das ist nichts Neues für uns, dass jedes Lebewesen verrottet und zur Erde wird, wie auch immer man das umgehen oder nicht umgehen möchte. Wir alle werden wieder zur Erde. Und er sagt zu Adam, aus Staub bist du genommen, zu Staub sollst du werden. Bei der ergänzenden Berichterstattung von der Schöpfung in Kapitel 2 sagt Gott auch, dass er die Vögel und die Landtiere aus Erde geformt hat. Er also nahm Erde und hat sie gemacht, er hat sie geformt. Nicht nur der Mensch ist aus Erde geschaffen worden, auch die Landtiere und die Vögel. Das lesen wir in Vers 7, 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr, das ist der Mensch vom Staub, Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Also Gott machte auch die Vögel aus der Erde und sie brüten auf der Erde. Und er sagt nicht, dass er die Fische aus Erde geschaffen hat. Die vermehren sich tatsächlich im Wasser. Ja, sie leben dort, sie laichen dort, oder das sind lebendgebärende Lebewesen, und sie vermehren sich im Wasser, sie kommen dort zur Welt, sie haben dort ihren Wohnort. Vögel fliegen angesichts des Himmels, aber brüten und sich vermehren tun sie immer auf dem Land, auf der Erde. Und so sehen wir, das konzentriert sich dahin. Das Zweite, worauf ich euch aufmerksam machen möchte, ist, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Hier sagt Gott schon bei dem Befehl, was passieren soll, wenn die Erde hervorbringt, wenn die Erde, man könnte schon fast sagen, aktiv wird, obwohl das ja Gott selbst geschaffen hat. Aber die Art und Weise, wie Gott den Befehl gibt, ist ja so hervorbringen. Und er sagt, aber nach seiner Art. Die Lebewesen nach ihrer Art. Und dann spricht Gott weiter, was auf dieser Erde geschehen soll, wie das Leben entstehen soll. Was soll nach ihrer Art geschehen? Und er sagt, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und das geschah so. Jetzt haben wir fast schon eine Gleichung, als Gott von Fisch und Meerestieren sagte, sie sollen entstehen, hat er nicht gesagt nach ihrer Art. Als er sie dann gemacht hat, sagt er, jedes nach seiner Art. Einmal bei den Fischen, einmal bei den Vögeln. Bei den Tieren, wo die Erde die Landtiere hervorbringen soll, sagt er zweimal, jetzt wird es schon mehr, zweimal sagt er, es soll nach ihrer Art alles entstehen, hervorgebracht werden. Und jetzt beschreibt er, wie er das macht und wie oft sagt er jetzt nach ihrer Art? Rein logisch betrachtet muss es schon mehr als zweimal sein. Das ist tatsächlich dreimal, jedes Mal. Schaut, Vers 25. Und Gott machte die Tiere der Erde aus Erde, Kapitel 2, Vers 19, nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Offensichtlich war es Gott wichtig, zu trennen, jedes einzelne Wesen nach seiner Art zu trennen. Dazu später ein bisschen mehr. Und Gott sah, dass es gut war. Und immer, wenn Gott Leben geschaffen hat oder Grundlage für das Leben geschaffen hat, da sagt Gott, es ist gut. Es ist gut. Das ist sein Maßstab. Gut ist es, wenn es für das Leben gut ist. Nun, die Erde steht im Mittelpunkt. Die Erde bringt hervor, auf der Erde soll Leben entstehen. Später wurde der Erdboden leider ein Ort, der verflucht wurde, der nicht mehr nur die Nahrung hervorbrachte, die der Mensch anbaute, sondern auch noch viel Hindernis, Disteln und Dornen, die dazukommen sollten. Das Leben, das aus der Erde hervorgebracht wurde, das von der Erde geformt worden war, das also Gott mit der Erde geformt hat, das sollte wieder zur Erde werden. Die Bibel spricht davon, wenn das Blut fließt, nimmt die Erde es auf und sie schreit zu Gott aufgrund des vergossenen Blutes auf dieser Erde. Erde sollte nicht das Grab des Lebens werden, sondern der Ort, wo Leben entsteht und wo Leben lebt, um Gott zu verherrlichen. Aber es ist alles so anders gekommen. Was wir heute haben, ist nur noch ein Abbild von dem, ein teilweise böses Abbild. Also wenn wir an all die Raubtiere denken, die Rauben, das war nicht Gottes Absicht. Von Anfang an waren alle Tiere Grasfresser, alle Tiere. Nur nach dem Sündenfall, dann kam Tod in die Welt. Lass uns mal zum Punkt 2 gehen und ein wenig auf die Arten schauen. Jedes nach seiner Art. Und ich denke, dass dieser Satz heute tatsächlich von großer Bedeutung ist. Auf der einen Seite ist es für Gott wichtig und wenn wir ihn auslegen, wollen wir das im Kontext der Bibel mehr tun. Aber wenn wir heute an die Evolutionstheorie denken, wo es darum geht, dass aus einer Art mehrere andere Arten entstanden sind und es immer mehr wurde, dann ist genau dieser Satz einer der größten Knackpunkte, wo man sagen kann, genau das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht, dass von einer Art eine andere entsteht. Das hat noch nie einer beobachtet. Nie sind Fossilien entdeckt worden, die zwischen den Arten sind. Es gibt sehr viele Mischeigenschaften zwischen verschiedenen Arten. Das eine erinnert daran, das andere erinnert daran, aber es sind nicht wirklich Zwischenarten, die man eindeutig als solche klassifizieren könnte. Die Grundlage der Definition für Arten, da ist man sich heute in der Biologie nicht so einig, aber es gibt zwei Merkmale, die im Wesentlichen irgendwie immer mit drin sind. Das eine, eine Art muss erkennbare gemeinsame Merkmale haben. Das finden wir ist ziemlich logisch. Es gibt irgendetwas, was uns daran erinnert, dass das ein Hund ist. Ob das nun unser großer Hund ist mit seinem kräftigen Biss, der mit einem Biss einen Oberarmknochen zermalmt, oder ob es ein ganz kleines Hündchen ist, bei dem man noch nicht mal weiß, ob es in der Lage wäre, ein Stück Fleisch durchzubeißen. Wir erkennen trotzdem normalerweise das ist ein Hund und keine Katze. Also es gibt gemeinsame erkennbare Merkmale. Und so reden wir von verschiedenen Rassen, wenn sie sehr unterschiedlich aussehen. Und innerhalb einer Art können verschiedene Rassen entstehen. Man kann sie züchten, man kann sehr viele verschiedene Varianten entstehen lassen. Das geht. Innerhalb einer Art. Jedes in seiner Art. Aber von einer Art in die andere geht es einfach nicht. Und dort ist ganz besonders ein zweites Merkmal wichtig. Und zwar müssen es fortpflanzungsfähige Nachkommen geben. Also eine Art muss sich selbst vermehren können. Wenn wir jetzt Pferd und Esel miteinander in eine Steppe bringen würden, dann würde dort niemals eine Maultierherde entstehen. Eine Maultierherde, die für sich alleine genommen leben könnte. Das geht nicht. Es würde aus Pferd und Esel, selbst wenn die sich mal treffen würden, und aus der Pferdeart und der Eselsart das Gemisch, also ein Maultier, entsteht, so würde dieses Maultier nicht in der Lage sein, sich weiter zu vermehren, um seine Art zu erhalten. Und so geht jede Art zu Bruch. Das ist durchaus ein Problem, auch in der Evolutionsforschung. Ich meine, ich habe kein Problem damit, aber für Sie ist es ein Problem, dass all diese Linien irgendwie im Nirgendwo enden. Also da gibt es dann Mischungen und manchmal geht es, und nur selten kann es tatsächlich passieren, dass auch eine Mischart Nachkommen geben kann, aber niemals sind sie in der Lage, sich selbst einfach zu reproduzieren und eine neue Art zu entstehen. Das geht dann kaputt, das verläuft im Nirgendwo. Dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Nachkommen, dann ist Schluss. Und so kann keine Art entstehen. Und ich glaube, dass diese feste Ordnung von Gott, alles nach seiner Art, ein Prinzip ist, das wir Menschen auch nicht anders machen sollten. In verschiedenen Bereichen Israels war es den Israeliten sogar verboten, unterschiedliche Arten miteinander zu halten oder sie zu kreuzen. Es geht nicht darum, Rassen zu kreuzen, sondern Arten. Jetzt ist so ein Stück weit die Frage, wo ist die Grenze von Art? Nicht alle Völker, und auch in der Bibel, haben die Grenze von Arten nicht so gemacht wie wir heute. Also das müssen wir immer mit bedenken. Wenn wir sagen, ja, aber die Israeliten hatten ja auch Maultiere. Ich weiß nicht, ob die Israeliten Pferd und Esel zu zwei verschiedenen Arten gezählt haben oder vielleicht Rassen. Also der Begriff Art ist in unserer heutigen sehr naturwissenschaftlich geprägten Gesellschaft natürlich anders definiert und verstanden, als es damals war. Also, eine Art ist ein erkennbares gemeinsames Merkmal, also irgendetwas müssen sie gemeinsam haben, woran sie erkannt werden können, und es müssen eine fortpflanzungsfähige Nachkommen geschaffen werden, also diese Art muss für sich selbstständig, ohne menschliches Eingreifen, in der Lage sein, sich selbst zu vermehren und weiterzutragen. So hat Gott es geschaffen. Und immer wenn der Mensch irgendetwas dazwischen machen möchte, sagt Gott Schluss, und dann geht es nicht weiter. Es zeigt uns ein Stück weit dahin, dass Gott klare Grenzen setzt. Nun, hier lesen wir jetzt noch von einem Segen. Lass uns noch mal etwas von dem Segen sprechen und dann wollen wir uns einige Fotos anschauen oder auch Kurzfilme. Gott gibt einen Segen den Tieren mit, Vers 22, und er spricht, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Dreimal sagt er mehr oder weniger das Gleiche, was irgendwie miteinander zu tun hat. Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt den Raum, wo ihr lebt. Später, also der Segen für die Landtiere kommt hier noch nicht. Die Landtiere sollen den Segen nicht bekommen, bevor der Mensch geschaffen ist. Erst nachdem der Mensch geschaffen wurde, gibt Gott auch den Lebewesen auf dem Land den Segen. Und das ist der gleiche Segen mit einem Zusatz für den Menschen allein. Und er sagt dort ebenfalls, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Das sind die drei, das Gleiche. Beim Mensch kommt noch hinzu, dass er herrschen soll über die Fische, Vögel und alles Lebendige auf der Erde. Dem Menschen allein ist die Herrschaft über die Tiere, über die Schöpfung gegeben. Die Tiere haben nur den Segen, sich fortzupflanzen. Und hier hat Gott es geschaffen, dass dieser Segen nur greift innerhalb einer Art, jedes nach seiner Art. Da gibt es den Segen. Außerhalb dessen gibt es den Segen des sich Mehrens und die Erde füllen nicht. Und das tun die Arten. Sie tun es. Nun, Gott hat das Ganze wie einen Befehl gegeben. Er sagt, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Lebensräume. Und er gibt die Gelegenheit dazu. Er hat die Tiere so geschaffen, dass sie es tun. Und sie tun es. Und es ist für sie ein wichtiger Trieb. Sie machen das nicht mit Verstand. Es ist ein Instinkt, ein Trieb, der durch Hormone gedrängt wird. Aber letztlich ist es etwas, was Gott in sie hineingelegt hat, damit sie diesen Segen erfüllen können und sich vermehren und die Räume füllen. Lass uns zum dritten Punkt kommen. Wenn wir all diese Arten jetzt anschauen und wir wollen uns jetzt noch einmal den Rest des Zeites nehmen, um diese Arten anzuschauen. Lasst uns das anschauen, was immer wieder so stark bewundert wird und bewundert werden kann. Und deswegen habe ich diesen Punkt so genannt und auch die ganze Predigt. Jedes Wunder nach seiner Art. Jede Art hat ihr Wunder. Immer wieder, wenn man ein Tier sich intensiver damit beschäftigt und sehr viel darüber liest, das ist immer faszinierender. Und die Anzahl der Tiere, an denen man sich mit Faszination aufhalten könnte, die hört nicht auf. Und anstatt, dass man langsam ans Ende kommt, werden mehr neue Arten entdeckt, als ich es schaffe, mich um die Tiere zu kümmern. Also ich tue das sowieso nicht hauptberuflich. Aber selbst die Biologen, die überblicken das Ganze ja nicht mehr. Die Säugetiere, das, was wir am schnellsten sehen, die Säugetiere sind die Tiere, die die wenigsten Arten haben. Sehr selten sind sie. Das, was uns schnell vor Augen ist, ist gar nicht so oft. Das ist wie bei den Sternen. Die wir sehen, die 3.000, 4.000 oder mit der Südhalbkugel zusammen die 6.000 Sterne, das ist ein Klacks gegenüber dem, was dort tatsächlich draußen ist. Wenn wir jetzt tiefer in das Tierreich hineinschauen, dort, wo man es nicht so schnell entdeckt, dann kommen Anzahl von Arten heraus, das ist atemberaubend. Man geht von 6.600 Säugetierarten aus, man geht von 10.000 bis 11.000 Vögeln aus, über 35.000 Fische. Und wenn wir jetzt in die Insekten und die Kleinstlebewesen hineinschauen, so wirbellose Tiere, dann geht es weit über 1 Million. Insgesamt glauben, also wissenschaftlich, sagen wir mal, erforscht, bestätigt, sind 1,8 Millionen Tierarten. Aber mittlerweile ist man sich in der Wissenschaft über das eine einig, es gibt viel mehr, als tatsächlich bekannt sind. Und jedes Jahr werden neue Arten entdeckt, sodass man davon ausgeht, dass es 5 bis 8 Millionen verschiedener Tierarten gibt. Lass uns doch mal ein paar Wunder, die Gott geschaffen hat, anschauen, gemeinsam. Das ist der kleinste Fisch. Der kleinste Fisch, den man kennt, den kennt man gar nicht so lange. Und wir wissen auch gar nicht, wie viele solcher kleinen Fische in den Weltmeeren oder in den Flüssen da sind, die wir gar nicht kennen. Ich meine, so einen 1 Zentimeter großen Fisch, wer von euch will tauchen und alle Flüsse, jeden Quadratzentimeter untersuchen, wo noch solche Zentimeter kleinen Fische sind? Wir wissen nicht, wie viel Gott hineingelegt hat. Manchmal frage ich mich, Gott, warum hast du so viel geschaffen, wenn wir nur einen Bruchteil davon überhaupt erkennen können? Mit Milliarden Leuten zusammen. Er hat es geschaffen. Es ist in seiner großen Macht. Das ist der größte Fisch, der Walhai. Das größte Lebewesen im Meer ist, Kinder, das größte Lebewesen im Meer. Wie heißt das Wesen? Johanna? Der Blauwal. Und wie lang ist er? Benjamin? 30 Meter. Ja, der kann bis 30 Meter lang werden. Richtig. Und wie schwer? 150 bis 180 Tonnen. Ja? Ein Elefant ist so um die 6 Meter groß und hat 6 Tonnen. Das heißt, wir brauchen schon 30 Elefanten auf der Waage, um einen Wal, so einen Blauwal, hochzuheben. Also das sind gewaltige Massen. So, wenn ich, das sind so, also nur zu den Bildern ein paar Infos. Ich habe nicht die bekannten Tiere alle rausgesucht, nur wenige von ihnen. Ich habe mal gesagt, ich werde mal so ein paar Dinge, was vielleicht nicht jeder gesehen hat. Das ist ein seltsamer Fisch. Der läuft, ja, der schwimmt nicht richtig. Der läuft auf dem Boden. Das ist ein Dumbo-Oktopus, der fliegt so mit seinen Ohren wie der Dumbo-Elefant aus den Märchen, deswegen heißt er auch so. Der hat ganz besonders viele eigenartige Sachen, aber mir fehlt die Zeit, um all die Sachen zu sagen. Ein Alligatorhecht, das ist ein Hecht, also ein Fisch, der aber so ein Krokodilsmaul hat. Es gibt immer wieder sehr interessante Fische und Tiere generell. Übrigens, wenn ich jetzt im Sekundentakt weiterblättern würde, wie lange müsste ich hier blättern, um euch alle Fische zu zeigen, die man kennt? Fische, die wissenschaftlich also dokumentiert sind. Jede Sekunde einen neuen Fisch. Und bei 36.000 Fischen ungefähr, also man sagt über 35.000, würden das 10 Stunden sein, die ich im Sekundentakt weiterblättern müsste. 10 Stunden. Ja, wir müssten hier ungefähr uns 7 Gottesdienste treffen, 7 Sonntage, durch jede Sekunde nur einen neuen Fisch. Das hat Gott alles an einem Tag geschaffen. Okay? Wir schaffen es nicht im Sekundentakt, einen halben Tag bis, werde ich vielleicht, nur angucken, nicht schaffen, da reden wir noch nichts von, auch noch nicht erforschen, nur angucken. Okay, Rotfeuerfisch. Der ist ganz tief unten im See, ich glaube so 2 Meter langes Ding, also der ist groß und der hat so eine Angel vor sich, damit angelt er Räuber an, nicht Räuber, Beute angelt er an und wenn sie dann diesem Licht näher kommen, weil unten alles ganz dunkel ist in der Tiefsee, dann gehen sie ins Verderben. Also in der Tiefsee gibt es die seltsamsten Tiere, Seegurke. Das ist eine Tiefseequalle, die ist auch sehr, sehr tief, hat leuchtende, ich glaube Bakterien sind das, innen drin. Das ist eine Schildkröte, ein ganz seltsames Tier. Die gibt es nur im Mary River, also das ist ein Fluss in Australien, nur dort. Und das ist für so viele Tiere typisch, die es nur an einer ganz bestimmten Stelle gibt, in einem Tal, in einem Fluss. Ja, sonst nichts weiter. Das ist die Schildkröte insgesamt. Wenn die sich auf den Boden legt, sieht das aus wie so ein, schimmernder. Ein paar Vögel. Das ist ein Wanderfalke, das soll das schnellste Lebewesen sein. Allerdings auch nur im Sturzflug. Da soll so ein Wanderfalke über 300 Stundenkilometer erreichen. Interessanterweise, wenn er dann in diesem Sturzflug runterfliegt, um die Maus zu holen, die Maus, die ein paar Zentimeter über dem Erdboden ist, er muss ja tief genug kommen, um die Maus zu schnappen und er darf nicht auf dem Boden aufschlagen, denn dann ist er tot. Und von 300 Kilometer im Flug rechtzeitig abzubremsen, dass du genau das eine kriegst, aber noch nicht 3 Zentimeter weiter in den Boden reinrammst. Das war ein Konstrukteur, ich sag euch. Es ist gewaltig, was unser Gott geschaffen hat. Eigentlich müsste man sich viel intensiver mit den Tieren beschäftigen, aber das können wir natürlich nicht. Wie heißt dieser Vogel? Naja, die lesen können, die dürfen jetzt nicht mitmachen. Das ist ein Kolibri, ne? Und dieser Kolibri, das sind sehr bunte, sehr, sehr schöne Vögel, die haben mehrere tausend Flügelschläge pro Minute. Ja, tausende Flügelschläge pro Minute. Also das, was der Mensch mit Umdrehungen pro Minute im Motor auch schafft. Aber ich werde euch sagen, wo der Mensch absolut hinten anliegt mit seiner Technik, wirklich gar nichts zu sagen hat. Eigentlich müsste er, wisst ihr, in der Schule würde man sagen, okay, wenn das eine Eins ist, was Gott geschaffen hat, dann ist das, was der Mensch mit seinem besten Motor geschaffen hat, vielleicht eine 4-, so gerade mal ausreichend, denn die Autos bewegen sich ja fort, ne? Ziel erreicht, aber mit der Effektivität, ich möchte euch gerne etwas zeigen, das ist faszinierend. Der kleinste Vogel, den es gibt, ein Kolibri, 2 Gramm. 2 Gramm. Der ist leichter als eine Feder von dem größten Vogel. Der ist vielleicht so 5 Zentimeter groß, ein kleines Vögelchen, 2 Gramm. Und das größte Vogel, das ist der Strauß, von dem wiegt eine Feder viel mehr als so ein ganzer Vogel. Das sind die großen Unterschiede, die Gott gemacht hat. Sehr schöne, bunte Vögel, manchmal auch gefährliche Vögel, ja, der ist schon vom Aussehen nicht ganz geheuer. Wenn der einem in der Nacht begegnet, würden wahrscheinlich auch die großen Menschen laufen. Und so hat Gott so verschiedenartig die Wesen geschaffen. Hier, Vampirfinken. Ich wusste auch nicht, dass es die gibt. Finken, die normalerweise nur Körner fressen, die können andere Tiere anpieksen und saugen dort bei denen Blut. Das ist die Folge des Sündenfalls. Das war nicht beabsichtigt in Gottes Schöpfung. Räuberischer Vogel, Adler, das wollte ich einfach mal mit drin haben. So der König der Lüfte, wie er genannt wird. Der Wanderalbatros hat die größte Flügelspannweite eines flugfähigen Vogels. So 3-3,5 Meter kann die Spannweite werden. Das heißt, wahrscheinlich würden hier 2 nebeneinander hinpassen, wenn sie die Flügel ausbreiten, ein dritter nicht mehr. Denke ich, schätze ich so. Höckerschwan, das gehört zu den größten Vögeln, bekannt für ihre Treue. Da lehrt Gott auch den Menschen durch die Natur. Pinguine. Ja, mir ging es einfach um eine sehr verschiedene Vielfalt auch zu zeigen. Einer der bunteren Vögel bei uns, der Pfau. Übrigens, beim Pfau, den habe ich gezeigt, um euch mal darauf aufmerksam zu machen, schaut mal diese Punkte. Die sind verschiedene Federn. Ja? Die Federn gehen so. Aber wenn ihr die aufmacht, sind die Punkte auf einer logarithmischen Kurve mathematisch berechenbar, in eine Form setzbar. Da müsste man sich ja schon fragen, wie lange hat die Evolution gerechnet, bis sie die logarithmische, durch Zufall, bis sie diese logarithmischen Funktionen genauestens hingekriegt hat. Hat Gott, glaube ich, einfach nebenbei gemacht, um den Menschen zu zeigen, ich mache so viel einfach so dazu, um euch zu faszinieren, um euch zu zeigen, wer ich bin. Landtiere. Das ist der kleinste affenartige Wesen, hier 10 cm. Der größte, sehr, sehr viel größer, über 2 Meter, so ein Gorilla. Das kleinste Chamäleon, 16 mm. Das größte ist vielfach größer, bis 70 cm. Und selbst wenn Gott eine bestimmte, sagen wir mal, eine Gruppe von Arten geschaffen hat, hat er so Unterschiedliches geschaffen, eine solche Vielfalt, die einfach gewaltig ist. Der kleinste Hirsch, so groß wie ein Hase. Der größte Hirsch, um einiges größer. Den würden wir mit einem Hasen nicht mehr vergleichen. Alles Hirschartige, also Gattung Hirsche dann. Mischtiere, könnte man schon fast sagen, zwischen Wolf und Hund oder Fuchs, so irgendetwas. Und trotzdem seine eigene Art. Und du kannst das nicht dorthin oder dorthin packen. Ja, auf der einen Seite will die Evolution diese Mischtiere haben und sagt, na seht ihr, da gibt es die doch. Und selbst wenn sie damit forschen, sagen sie wieder, okay, es ist immer eine eigene Art. Das größte Nagetier, ja, das ist so eine Art Maulwurf, der Sternmull, der Meister im Riechen, also das sind unsere Hunde, die gut riechen, nicht besonders gut. Ich glaube, der Honigbär kommt auch in der Bibel vor. Ein paar Insekten, die kleinste Schlange, 10 cm, die größte. Normalerweise werden die Weibchen maximal 5 Meter groß. Ausnahmsweise können es auch bis 9 Meter große werden. Das ist der kleinste Käfer, den es gibt. Das kleinste lebensfähige Insekt, von dem man weiß, das ist noch nicht mal 1 Millimeter lang. Mini, mini klein. Der größte Käfer, der ist 20 cm groß. Ja, der kommt aus einer Raupe, richtig. Und seine Raupe, die ist eine ganze Handvoll. Aber ich habe euch ein Bild von einer Raupe. Das ist das längste Insekt. Die können bis zu 60 cm werden. Eine Stabschrecke. Nicht Heuschrecke, aber es ist ähnlich, ja. Das ist hier eine der schillerndsten Spinnen. Die schönste Spinne, ganz klein, die ist ein paar Millimeter groß nur. Deswegen wurde sie auch erst vor ein paar Jahren entdeckt. Die hat einen ganz besonderen Tanz. Das ist die Juwelenraupe, die so schön ist, dass man mit dieser Raupe Handel treibt. Da kann man schon ein paar Dutzend Dollar auf den Tisch legen, um so eine Raupe zu erwerben. Die kann unterschiedlich aussehen. Tarnung im Tierreich. Wer sieht das Tier? Wer von euch schaut sich die Natur so genau an, dass er so etwas entdeckt? Also ich garantiere euch, beim Autofahren werdet ihr die nicht sehen. Viele sehen die auch beim Spazierengehen nicht. Wer von uns betrachtet, bewundert Gottes Schöpfung so genau, dass er so etwas sieht? Ich möchte etwas bei dieser ganzen Schönheit, eine Sache aufmerksam machen, die gerade in Bezug auf Evolution oder auch Gottes herrlicher Schöpfung innerhalb seiner Art ganz besonders ausgezeichnet ist. Und zwar die nicht reduzierbare Komplexität. Das ist tatsächlich schon ein für sich stehender Fachbegriff. Wenn so viele Einzelfakten zusammentreffen müssen, um eine Sache zu ermöglichen, dann sagt man, das ist eine nicht reduzierbare Komplexität. Jeder Motor eines Autos hat eine nicht reduzierbare Komplexität. Man kann viel vom Auto wegnehmen und es fährt immer noch. Aber irgendwann sagt man, jetzt sind alle Teile, die da sind, nötig. Nimmst du eines weg, funktioniert das nicht mehr. Wirst du eines ungünstig verändern, es funktioniert nicht mehr. Und das ist es, was mitunter am stärksten dafür spricht, dass Gott alles in seiner Art gemacht hat und nie wollte, dass etwas von einer Art in die andere hineingeht, weil er sich gesagt hat, alles in seiner Art und wir können nicht das eine wegnehmen. Und auch in der Evolution können wir nicht sagen, es wird sich langsam verändern, dann funktioniert es nicht. Du kannst nicht ein bisschen verändern. Und ich möchte euch ein paar wirklich wunderbare Sachen zeigen.
Möglicherweise das erstaunlichste Antriebssystem auf unserem gesamten Planeten existiert in Bakterien. Die sogenannte Geißel, ein Miniaturpropeller, der durch einen Motor bestehend aus Proteinen angetrieben wird. Er ähnelt einem von Menschen erdachten Rotationsmotor und besitzt ein Kreuzgelenk, Lagerbuchsen, einen Stator und einen Rotor. Er hat eine Antriebswelle und sogar sein eigenes Kupplungs- und Bremssystem. In einigen Bakterien erreicht der Geißelmotor 100.000 Umdrehungen pro Minute. Er ist bidirektional und kann fast augenblicklich von vorwärts auf rückwärts umschalten.
Er braucht eine Viertelumdrehung.
Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass er nahezu mit 100%iger Energieeffizienz arbeitet. All das geschieht auf einer mikroskopischen Skala, die kaum vorstellbar ist. Der Durchmesser des Geißelmotors beträgt nicht mehr als ein 5/1000 eines Zentimeters. Die Bakteriengeißel ist eine von vielen molekularen Maschinen, die Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten entdeckt haben. Darunter sind energieproduzierende Turbinen, informationskopierende Maschinen und selbst Laufrobotermotoren. Der Ursprung dieser Beispiele aus der Nanotechnologie ist ein Rätsel, das in den vergangenen 2 Jahrzehnten unter Biologen zu einer hitzigen Debatte geführt hat.
Das ist mitunter ein großer Punkt, weshalb viele Biologen zunehmend Schwierigkeiten mit der Evolution bekommen. Nun, sie gehen von einer intelligenten Ursprung aus, nicht aber unbedingt, dass Gott dieser Ursprung ist. Das ist das Traurige, dass sie trotz größter Beweise immer noch sagen, nicht Gott. Eine Intelligenz ja, aber nicht Gott. Diese Maschine, dieser Geißelrotor ist nur eines von vielen Tausenden und Zehntausenden Proteinen und Maschinen im menschlichen Körper, die dort funktionieren. Das ist gewaltig und das alles in einer einzigen Zelle, die so klein ist, dass wir sie nicht sehen können. Das hat Gott dort hineingepackt, milliardenfach in jedem Menschen.
Wir von der Studiengemeinschaft Wort und Wissen sind der Meinung, dass es in der Natur zahlreiche Fälle gibt, für deren Entstehung Darwins Evolutionstheorie der blinden Selektionsschritte keine plausible Erklärung bieten kann. Einige dieser Beispiele sind sehr genau erforscht worden.
Die Blüten des Wiesensalbeis beherbergen ein kunstvolles Gebilde. Und zwar sind die beiden Staubfäden seitlich mit der Kronröhre verwachsen, sodass insgesamt daraus eine Art Schlagbaum gebildet ist. Und wenn nun ein blütenbesuchendes Insekt seinen Kopf in die Blüte reinsteckt, um am Blütengrund nach Nektar zu saugen, dann muss es die Platte, das kurze Ende des Schlagbaumes nach hinten drücken und dadurch schnellen die beiden langen Enden aus der Blütenoberlippe heraus und drücken den Pollen auf den Rücken des Insekts und das Insekt fliegt dann mit dem Pollen beladen zu einer anderen Blüte, eine spätere, ältere Blüte, die ist dann so gebaut, dass der Griffel lasch heraushängt und der Pollen dann an dem Griffel abgestreift werden, sodass auf diese Weise eine Fremdbestäubung ermöglicht wird. Dieser Schlagbaumechanismus in der Salbeiblüte funktioniert nur, wenn mehrere Bauelemente gleichzeitig vorhanden und aufeinander abgestimmt sind. Man kann solche Konstellationen als nicht reduzierbare Komplexität bezeichnen, weil man von dieser komplexen Einrichtung nichts reduzieren, nichts weglassen kann, ohne einen kompletten Funktionsausfall zu haben. Im Falle der Salbeiblüte und ihres Schlagbaumes gehören dazu die Form der Staubblätter, die verbreiterte Platte, die den Eingang versperrt, die seitliche Verwachsung mit der Kronröhre, das Gelenk, das ja so wunderbar funktioniert, eine Landefläche als Blütenunterlippe und auch ein richtiges Timing, nämlich wann wird was zur richtigen Zeit reif oder welk, denn nur dann kann alles so funktionieren, dass letztlich der Zweck der Fremdbestäubung erfüllt werden kann. Und man kann auch umgekehrt argumentieren, dass eine allmähliche Entstehung nicht nachvollziehbar ist, weil Vorstufen mit einigen, aber nicht allen Bestandteilen des Mechanismus gar nicht funktionsfähig sind, deswegen auch gar nicht existieren können. Es muss alles als Ganzes da sein.
Alles nach seiner Art.
Ein zweites Beispiel ist der Magenbrüterfrosch Rheobatrachus. Er verwendet eine sehr eigentümliche und komplizierte Methode, seine Jungen auszubrüten. Das Weibchen verschluckt die Eier und brütet sie im Magen aus, der vorübergehend zu einer Gebärmutter umfunktioniert wird. Die ausgebrüteten Frösche erblicken durch das Maul der Mutter das Licht der Welt. Michael J. Tyler, der die Tiere wissenschaftlich untersucht hat, schreibt:
Im Falle des Rheobatrachus ist es undenkbar, eine langsame und schrittweise Veränderung seiner Fortpflanzungsbiologie in Betracht zu ziehen. Jede der denkbaren Möglichkeiten ist offensichtlich absurd. Der Mechanismus ist entweder völlig wirksam oder komplett zum Scheitern verurteilt. Daher muss die Evolution einen einzigen riesengroßen Quantensprung vollbracht haben.
Der Magen des Frosches funktioniert entweder als Verdauungsorgan oder als Gebärmutter. Diese beiden Funktionen könnten kaum gegensätzlicher sein. Ein allmählicher evolutiver Erwerb der Gebärmutterfunktion ist unmöglich, denn der massive organische Umbau und die erforderliche Fähigkeit zum rechtzeitigen Umschalten zwischen Verdauen und Gebären müssten von einer Generation auf die nächste erfolgt sein.
Wir könnten viele, viele Tage verbringen, wenn wir uns nur kurze Sachen anschauen und nicht in die Tiefe gehen. Lass uns stattdessen noch einmal einen Bibelabschnitt lesen, bevor wir dann beten werden. Was ist die Konsequenz all solcher großer, wunderbaren Sachen? Wenn wir diese Schönheit sehen, dieses Gewaltige, und wie alle Tiere darauf warten, dass Gott ihnen ihre Speise gibt zur rechten Zeit, wie es in Psalm 104 heißt. Und wenn Gott gibt, dann blühen sie auf, und wenn Gott seine Hand zurückzieht, dann gehen sie alle ein. Was ist die Konsequenz, dass es einen Gott gibt, der all diese Schöpfung so herrlich gemacht hat? Das lesen wir im Psalm 148 und ich möchte mit den Versen 7 bis 13 schließen. Der Psalmist, der ruft hier auf, die gesamte Schöpfung, alles in der Schöpfung, sei es das belebte oder unbelebte Teile der Schöpfung, Gott zu loben. Und das zieht sich vom ersten Vers an und ich werde ab Vers 7 lesen: Lobe den Herrn von der Erde her, ihr Meerestiere und alle Meeresfluten, Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt, ihr Berge und alle Hügel, Obstbäume und alle Zedern, wilde Tiere und alle Vögel, alles, was kriecht und fliegt, ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten, ihr allen Reichen auf der Erde, ihr alle Richter auf der Erde, ihr jungen Männer und auch jungen Frauen. Alte mitsamt den Jungen, sie sollen loben den Herrn. Denn sein Name allein ist erhaben, sein Glanz überstrahlt Erde und Himmel. Sein Name allein ist erhaben, Die Schöpfung ist gewaltig, aber sie ist immer noch nur die Handschrift des Schreibers. Sie ist ein Abglanz von dem, wie er selbst an Herrlichkeit ist. Und die Konsequenz ist nicht, bewundere die Schöpfung, bis du sie anbetest und den Schöpfer darüber hinweg vergisst, weil die Schöpfung so faszinierend ist, sondern die Konsequenz ist, lobe den Herrn, alles was Odem hat, ihr Jungen, ihr Alten, ihr Männer, ihr Frauen, ihr Großen und ihr Kleinen, lobt den Herrn, dessen Herrlichkeit die Erde und die Himmel überstrahlt. Amen. Lasst uns anbeten. Unser gewaltiger und alles überstrahlender, machtvoller Gott im Himmel, Elohim und Jahwe ist dein Name. Du bist der eine, der wirklich so viel größer und ewiger, mächtiger und schöner, faszinierender ist als jeder Einzelteil deiner Schöpfung. Es gibt so viele kleine Einzelteile, einzelne Arten, einzelne Insekten, einzelne große Tiere, die uns faszinieren. Es sind manchmal einzelne Stürme, einzelne Wellen, die uns vor Furcht und auch vor Faszination stellen. Es sind einzelne Sternbilder, die wir stundenlang anschauen können. Und all das ist nur ein kleiner Teil deiner Herrlichkeit. Du sagst, dass deine Herrlichkeit, dein Glanz die ganze Erde und alle Himmel überstrahlen. Öffne unsere Augen dafür, dich so zu sehen, dich in deiner Herrlichkeit zu sehen, dich wirklich zu lieben, dich zu bewundern, zu dir hinzuleben. Öffne unsere Augen auch, dass wir diese Schöpfung, die du geschaffen hast, wirklich sehen und nicht nur mit uns selbst beschäftigt sind, mit unseren Problemen, mit unserem Elend und unserem Leid. Ja, das gibt es. Und ja, du bist ein Retter. Du bist der Helfer. Und auf dich hoffen wir. Aber lenk unsere Augen doch immer wieder auf die Schönheit und das Gute, das du uns gibst. Und auf den herrlichen Glanz deiner Schönheit, der sich hier nur widerspiegelt. Was wird es sein, wenn wir dich tatsächlich in der Herrlichkeit sehen werden? Wahrscheinlich noch mehr als das, was Jakobus, Johannes und Petrus auf diesem Berg der Verklärung gesehen haben. Danke, dass wir uns auf diese Aussicht freuen können. Danke. Amen.